ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Eine ganz normale Straßenbahnfahrt. Leute gucken auf ihr Handy oder lesen ein Buch. Und plötzlich entgleist der Zug, fährt gegen einen Mast, wird schwer beschädigt. Riesenschreck und Verletzte heute Vormittag in Berlin-Neu-Hohenschönhausen. Das große Rätsel ist, wie konnte das passieren? Die Antwort hat auch RBB24-Reporterin Oda Tischewski noch nicht. Aber sie hat sich die Lage heute genau angeschaut.
An der Ecke Wartenberger und Arnimstraße steht die Tram M17 unter Bäumen und zwischen blühenden Grünstreifen, noch immer halb auf ihrem Gleis, halb daneben. Ein Mast der Oberleitung, direkt in der Kurve, steht schief, dicke Kabel hängen von oben herab. Der vordere Teil des Zuges scheint unversehrt, seitlich ist ein Werbeaufdruck für Frischkäse zu lesen. Doch weiter hinten ist die Bahn großflächig aufgerissen, ihre Außenwand zerfetzt. Auch wenn der Zustand des Zuges katastrophal scheint, Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der BVG, ist erleichtert.
Unsere Gedanken sind natürlich bei den Fahrgästen, die auch mit unserem Fahrer dort drin waren, wo ein Teil schon entlassen werden konnte, aber ein Teil auch im Krankenhaus ist und jetzt gerade angesehen wird. Und wir sind natürlich in Gedanken vor allen Dingen bei allen, die es hier betroffen hat. Das ist das Wichtigste, auch wenn wir jetzt auf die Straßenbahn schauen und den Schaden sehen, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Fahrgäste hier hoffentlich gut davon kommen.
20 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, der weitaus größte Teil von ihnen leicht. 3 schwerer Verletzte zählten die Rettungskräfte vor Ort, so Alexander Berg, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Lebensgefahr bestand aber für niemanden. Der Schreck habe, nicht nur beim Fahrer, tief gesessen.
Aufgrund des Szenarios hier hatten wir einen Schock bei vielen Patienten, aber auch Prellungen und vermutlich auch Knochenbrüche, die jetzt in den Krankenhäusern erstmal untersucht werden.
Die meisten Fahrgäste konnten die Tram nach dem Unfall selbstständig verlassen. Schweres Gerät musste die Feuerwehr nicht einsetzen. Doch wie es zu dem Unfall kam, unklar, so Henrik Falk.
Die Kurve ist eine Kurve, die seit Jahrzehnten befahren wird. Die Kolleginnen und Kollegen kennen die Ecke hier. Also insofern müssen wir mal schauen, was wirklich hier die Ursache ist.
Was hingegen reibungslos funktioniert habe, sei die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte nach dem Unfall, so Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde.
Die Meldeketten, aber dann auch die Geschwindigkeit, mit der hier alle vor Ort waren, die BVG, natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und der Polizei, dass alle hier so schnell vor Ort waren. Großes Lob und ganz, ganz herzlichen Dank. Wirklich einen sensationellen Job gemacht.
Auch wenn es für die Fahrgäste offenbar glimpflich ausgegangen ist, der ramponierte Zug blockiert noch immer das Gleis. Ein weiterer, der kurz nach dem Unfall die Stelle passieren wollte, steht dicht dahinter. Wie lange wird es dauern, bis hier wieder Trams fahren? Henrik Falk von der BVG.
Also wir haben ja einen Ersatzverkehr organisiert und gehen davon aus, dass für mindestens 48 Stunden auf dieser Strecke hier eine Straßenbahn nicht fahren wird können. Das Entscheidende ist jetzt, mit einem großen Kran die Straßenbahn runterzuheben hier, um dann die Reparaturen auch an der Oberleitung vorzunehmen. Also das wird mindestens 48 Stunden dauern.
Bis mindestens Donnerstagmorgen werden Fahrgäste auf den Linien M5 und M17 zwischen den Haltestellen Gehrenseestraße und Falkenberg also weiter auf Busse ausweichen müssen.
20 Verletzte nach dem Straßenbahnunfall heute Vormittag in Neu-Hohenschönhausen. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war das. Auch in Brandenburg mussten Polizei und Feuerwehr heute zu einem großen Einsatz. In Großbeeren im Kreis Teltow-Fläming. Hier zum Glück ohne Verletzte. Aber 80 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, darunter auch Kita-Kinder. Denn es gab ein Gasleck. RBB-Reporter Johann Frederik Paul hat sich angesehen, was da passiert ist.
In ganz Großbeeren werden aktuell Glasfaserkabel verlegt, so auch in der Poststraße Ecke Teltower Straße. Bei diesen Bauarbeiten wurde heute Vormittag eine Gasleitung beschädigt. Schnell wurde ein Sperrkreis mit 100 Meter Radius eingerichtet.
Wir mussten dort eine ansässige Kita evakuieren, hier in unseren Jugendclub. Nach meinem Dafürhalten und so wie ich es feststellen konnte in meiner Form der Dienstaufsicht, ist alles gut nach Plan gelaufen.
Sagt ein erleichterter Großbeerener Bürgermeister Martin Wonneberger.
Ich bin hochzufrieden, ich bedanke mich bei allen Unterstützern und Einsatzkräften. Sie haben sauber gearbeitet, haben die Bevölkerung gewarnt, haben die Bevölkerung geschützt und so muss es sein. Ich bin sehr dankbar. Alles gut.
Den Sperrkreis sichern Polizei und Feuerwehr ab, auch das Ordnungsamt unterstützt. Hier am Rand kann man das Gas auch noch riechen. Schon gegen 9.50 Uhr wurde Jeanette Sperlich heute angerufen. Sie leitet den Jugendclub in der Teltower Straße.
Wir haben dann sofort reagiert. Ich habe meinen Mitarbeiter angerufen. Die sind dann auch sofort losgefahren, um hier quasi vor Ort zu unterstützen. Und wir haben ja unseren Kuschel-Entspannungsraum geöffnet für die Krippenkinder. Im Außenbereich haben mehrere Kinder Basketball gespielt und so kleine Gesprächsrunden gemacht.
Viele Eltern haben ihre Kinder auch zeitnah wieder abgeholt. So wie Romina. Sie wohnt auch im Sperrkreis.
Ich würde jetzt eine Freundin erstmal anrufen, die ein bisschen außerhalb wohnt des Sperrgebietes, und fragen, ob wir da Obhut bekommen, aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen.
Und gegen 14.45 Uhr gab es dann auch die Entwarnung. Das Leck ist abgedichtet. Anwohner dürfen wieder in ihre Häuser.
In Großbeeren ist heute also alles so gelaufen, wie das im Ernstfall sein soll. Unser Reporter Johann Frederik Paul war das. Neonazis, Islamisten, Linksextremistinnen, diese Gruppen sprechen offenbar immer gezielter Jugendliche an. Oft über passende Kanäle im Internet. Das ist der Schwerpunkt des neuen Berliner Verfassungsschutzberichts, der heute vorgestellt wurde. RBB 24 Landespolitikreporterin Angela Ulrich.
Michael Fischer, weißgrauer Bart, mächtige Statur, ist eigentlich nicht so leicht zu erschüttern. Aber als der Leiter des Berliner Verfassungsschutzes seinen aktuellen Bericht präsentiert, wirkt er doch angefasst. Denn diesmal geht es vor allem um junge Leute, die immer radikaler werden.
Liegt auch daran, dass wir es hier mit Digital Natives zu tun haben, also Leuten, die sowieso im Internet zu Hause sind und die Anonymität des Internets dann dafür nutzen, mit Hass aufzuwarten und ihre Radikalisierung selbst vorantreiben.
Immer stärker nehmen vor allem Rechtsextremisten Jugendliche und junge Erwachsene ins Visier. Sie ködern sie über das Internet, über Instagram, YouTube, Telegram, TikTok. Im Verfassungsschutzbericht ist vom Entstehen einer gewaltorientierten rechtsextremistischen Netzkultur die Rede. Knapp 1500 Personen zählt der Bericht in Berlin dazu. Über die Hälfte gewaltbereit, sagt Innensenatorin Spranger.
Der Rechtsextremismus in Berlin ist spürbar jünger und auch aggressiver geworden.
Auch Islamisten werben in Berlin verstärkt um junge Leute, warnt der Verfassungsschutzchef.
Wenn sie früher sich dafür interessiert haben, in den bewaffneten Kampf zu ziehen, dann mussten sie einen Rekrutierer finden, einen Radikalisierer finden. Das finden sie heute sehr leicht im Internet und den finden sie auch nicht nur nötigerweise in ihrer Stadt, sondern der sitzt dort, wo sie hinwollen.
Neben digitalen Anwerbeversuchen passiert auch viel im direkten Kontakt, warnt die Innensenatorin. Islamisten werben junge Leute vor Schulen an. Insgesamt ist die extremistische Bedrohung in Berlin im vergangenen Jahr in allen Bereichen gestiegen, auch im Linksextremismus, das ist Spranger wichtig zu betonen. Fast 3000 Linksextreme, allerdings deutlich weniger davon gewaltbereit als im rechten Spektrum. Das alles könnte eine Gefahr für unsere Demokratie werden, sind sich Innensenatorin und Verfassungsschutzleiter einig. Außerdem steht Berlin vor einer Wahl, was die Stadt verwundbar macht angesichts von Desinformationskampagnen. Grünen-Politiker Mirzai wirft Schwarz-Rot vor, nicht genug gegengesteuert zu haben.
Wir müssen Extremismusprävention, den Kampf gegen Rechtsextremismus auch als eine Sicherheitsfrage sehen. Und hier versagt der Senat.
Schwarz-Rot habe Präventionsprojekte an Schulen gekürzt, sagt Mirzai. Fahrlässig sei das. Der Senat wolle das wieder mehr in den Blick nehmen, hat Iris Spranger nun zugesagt.
Angela Ulrich aus der Berliner Landespolitikredaktion. Wer in Brandenburg wohnt und Kita-Kinder hat, muss sich eigentlich nicht dafür interessieren, wie Kindertagesstätten jetzt genau bezahlt werden. Aber ein Teil der Kita-Finanzierung betrifft dann eben doch die Eltern. Das erklärt unser Landespolitikreporter Thorsten Südow gleich. Zuvor geht es darum, wie das alte System der Kita-Finanzierung in Brandenburg jetzt überarbeitet werden soll.
Nicht mehr zeitgemäß und viel zu kompliziert sei das etwa 30 Jahre alte Kita-Finanzierungssystem im Land Brandenburg, sagt Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU. Jede Ergänzung machte das Konstrukt verworrener, kaum einer sah durch. Darum jetzt der neue Gesetzentwurf für den Landtag, der die Finanzierungsströme transparenter, unbürokratischer und digitaler machen soll, so Hoffmann.
Zielgruppe sind natürlich am Ende immer die Kinder. Und die Kinder in den Einrichtungen profitieren natürlich davon, wenn wir die Ressourcen, die wir haben, möglichst zielgerichtet einsetzen können, damit sie möglichst eine gute Betreuung erhalten. Und das setzt auch voraus, dass wir nicht Ressourcen am Rande verlieren für Sachen, die man auch besser hinkriegen kann. Darum geht es hier, dass wir die Kita-Finanzierung transparenter, digitaler und unbürokratischer aufstellen wollen.
Annähernd 829 Millionen Euro zahlt das Land Brandenburg in diesem Jahr an Gemeinden und Städte, in denen rund 2030 Kindertagesstätten etwa 230.000 Mädchen und Jungen betreuen. Künftig werden die Landeszahlungen aus drei Werten berechnet: den vertraglich belegten Plätzen, den Personalkosten und dem Landesfaktor, der für jeden Landkreis extra errechnet wird. Heftige Diskussionen könnte es in den kommenden Wochen über geplante geplante steigende Elternanteile an den Kosten für das Mittagessen in den Kindertagesstätten geben. Das wird von Gewerkschaftsseite bemängelt, erläutert Jana Seppelt von Verdi.
Das heißt, es ist für die Familien natürlich, die nicht so viel Geld haben, eine höhere Belastung. Und wir haben einfach die Erfahrung, dass es eben soziale Ungleichheiten verschärft, weil viele Familien die Zuschüsse nicht unbedingt beantragen für Bildung und Teilhabe.
Bei einem ersten Blick auf den neuen Kita-Finanzierungsgesetzentwurf lobt Anna-Karina Heiland vom Landeselternkita-Beirat die weiterhin hohen Landesausgaben für Kindertagesstätten. Allerdings würden Städte und Gemeinden auf Kosten der Eltern entlastet.
Was mich immer wieder stört, ist, dass Familienpolitik nicht stringent gedacht wird, dass wir immer wieder sehen, es wird die Beitragsfreiheit in Frage gestellt, es werden Öffnungszeiten von Kitas in Frage gestellt. Der Kostendruck erhöht sich. Das Essen wird komplett auf die Eltern übergeholfen. Das heißt, ein Kind wird immer teurer.
Kritik am Gesetzentwurf kommt auch aus den Oppositionsfraktionen AfD und BSW. In 2 Wochen wird der Brandenburger Landtag erstmals über die Neuregelung der Kita-Finanzierung diskutieren.
Neue Kita-Finanzierung in Brandenburg. Landespolitikreporter Thorsten Südow war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Britta Wulff und Silja Sodke. Im ruhigen und grünen Großpankow in der Prignitz geht es in einem Gebäude sehr bunt und turbulent zu. In der Landwegfreie Schule Beek laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für ein besonderes Fest. Sinnesexplosion, so bringen es die Kindergartenkinder, Grundschüler, Lehrer, Mitarbeitende und Eltern der staatlich anerkannten Montessori-Schule in privater Trägerschaft auf den Punkt. Gerade bereiten sie sich auf ein großes Jubiläum vor. Im Sommer wird das 25-jährige Bestehen von Kindergarten und Grundschule gefeiert. Dafür wird jetzt gebastelt, gemalt, Theater geprobt. Das Jubiläumsfest im Juli wird auch ein Erinnern an die Anfänge. Als Jana Reiche 1997 mit ihrer Familie in die Gegend zog, fehlte ihr ein Ort für ihre eigenen Kinder. Sie gründete eine Elterninitiative und stürzte sich in die Gründung der Schule. Heute ist sie Schulleiterin.
Ich kann sagen, dass wir jung genug waren und mutig genug. Und es ist auch ganz gut, dass man sich im Vorfeld nicht Gedanken macht, was hängt da eigentlich alles dran. Nee, es ist nicht einfach. Und es ist ja zum Beispiel so, dass wir grundsätzlich bereit sein mussten, auch 2 Jahre ohne finanzielle Mittel auszukommen und so weiter. Und man muss ja auch dann den Ort finden, die Gemeinde finden, die einen aufnimmt und so weiter. Also insofern ist es bestimmt nicht einfach, würde niemand sagen.
Trotz allem hat es funktioniert. Es ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Heute gibt es 33 Kinder im Kindergarten. Sie alle werden nahtlos in die angeschlossene Grundschule kommen. Der große Vorteil, alle kennen sich mit ihren Stärken und Schwächen. So ist der Schulstart kein großer Umbruch im Leben der Kinder. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Wissen hier auf eine etwas andere Art vermittelt wird, erzählt Jana Reiche.
Ganz besonders anders hier, und das gibt es an anderen Schulen, auch an anderen Montessori-Schulen so nicht, ist, dass wir so in Quartalen arbeiten. Das heißt, wir nennen es Welterkundung, dass wir zum Beispiel, wenn der Schwerpunkt Biologie ist, uns ein Quartal lang mit dem Themenbereich der Biologie in allen Fächerbereichen beschäftigen.
Dass diese Form des Unterrichts erfolgreich ist, wird immer dann deutlich, wenn die Kinder nach der 6. Klasse in einer weiterführenden Schule begonnen haben. So die Erfahrung der Schulleiterin.
Wenn die Beker-Kinder kommen, die sind komplett anders. Die wollen verstehen, die stellen Fragen, die sind engagiert, die sind interessiert, die haben eine ganz hohe Sozialkompetenz.
Bei so viel Lob ist eine Frage noch offen und die kennt die Schulleiterin schon. Wer kann sich eine solche Schule leisten? Was kostet es pro Monat?
Bei uns müssen die Eltern, also Minimum ist 80 Euro, das müssen die Eltern zahlen, aber es hört dann auch bei 280 Euro wieder auf. Also die Beiträge sind auch öffentlich, kann man sich auf der Homepage anschauen.
Zur Feier im Juli werden auch viele ehemalige Schüler und Schülerinnen eingeladen. Sie werden berichten, was ihnen die kleine Schule in der Prignitz für ihren Lebensweg mitgegeben hat.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit mir, Konrad Spremberg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.